Ich bin Sharon Zucker und das ist «Mies Zürich».
Der Podcast.
Bei mir im Studio ist die Bestsellerautorin Milena Moser, die im Moment gerade in der Schweiz ist und seit bald 6 Jahren zum zweiten Mal in Amerika wohnt. Ich habe so eine Freude, dass du da bist, Milena.
Willkommen. Ich freue mich auch sehr. Danke, Sharon.
Weißt du eigentlich, dass du quasi schuld bist, dass ich diesen Podcast habe, den «Mies Zürich Podcast»?
Nein.
Du warst die allererste, als ich bei Radio 24 angefangen habe zu arbeiten, vor 3 Jahren, als ich so ein Extended Version Interview gemacht habe. Und dann habe ich gefunden.
Stimmt.
So,
ja.
Jetzt gibt es da einen Podcast draus und der heisst «Mies Zürich». Und,
super.
Ja, also, du bist die erste.
Ich fühle mich geehrt.
Sehr schön, bist du da. Ich weiss gar nicht, ob wir eine kleine Zusammenfassung machen müssen, wer du bist. Gibt es Leute, die dich nicht kennen?
Aber sicher. Also.
Immer noch?
Ja.
Aber also, du gehörst zu einer von der grössten Schriftstellerinnen.
Ich habe mir gerade gestern müssen sagen lassen von jungen Menschen, dass es auch ganz viele Leute gibt, die überhaupt nicht lesen. Und ich glaube, Leute, also erstens mal nicht alle Leute, die gerne lesen, lesen auch gerne Milena Moser. Aber ich glaube, viele Leute kennen meinen Namen, ohne so genau zu wissen, was ich mache. Aber längst nicht alle. Also, was heisst schon alle? Alle auf der ganzen Welt oder alle in Zürich? Oder?
Einfach alle, die dich jetzt gehören. Also gut, Milena Moser, den Namen finde ich, sollte man schon kennen, nachdem du über 20 Bücher geschrieben hast.
23, ja.
23 ja. Sind es jetzt mittlerweile.
Nein, das 23. kommt raus das nächste Jahr. Das hätte ja das Jahr rausgekommen.
Über das reden wir natürlich nachher auch noch. Du hast ja nicht nur Bücher geschrieben, du hast auch eine Kolumne immer noch aktuell.
Wieder?
Oder wieder im Sonntagsblick-Magazin. Du hast Songs geschrieben für den Michael von der Heide. Du bist im Theater auf der Bühne gestanden. Und jetzt habe ich gerade gesehen, auf deinem Insta-Kanal, die Putzfraueninsel, das ist ja ganz ein grosses Buch, das im 91 rausgekommen ist. Und immer noch hat damals ganz schlechte Kritiken bekommen, keinen Verlag gefunden. Es ist richtig verrissen worden. Und das Buch, das gehört jetzt offenbar zur Weltliteratur.
Also, da muss man ein bisschen relativieren. Das ist, eine Freundin von mir hat das auf einer Wanderung entdeckt, Weltliteratur aus dem Stall. Und da hat offenbar ein Deutschlehrer die übrig gebliebenen Bücher von seiner Maturklasse zum Mitnehmen angeboten. Also das ist einfach Weltliteratur definiert durch Klassenlektüre von einem Gimmi im Kanton Thurgau. Ich weiss auch nicht was. Also es ist nicht, man muss sich da nicht zu viel darauf einbilden, aber ich habe es trotzdem spannend gefunden, unter anderem auch, weil ich ja selber keine Matur habe und immer so ein bisschen Komplex habe, dass ich vielleicht gleich zu dumm bin. Manchmal denke ich, ich bin einfach dort nicht in Stimmung war, um in die Schule zu gehen. Aber ich hätte es durchaus geschafft. Und manchmal denke ich, ja, Moser, vielleicht bist du gleich nicht gescheit genug. Und darum, dass jetzt Irma statt meiner quasi die Matur macht, wieder und wieder und wieder und wieder, das finde ich schon sehr schön.
Die Irma ist die Hauptfigur.
Irma Zweifel, ja.
Genau, von «Die Putzfraueninsel». Ja. Ich finde es noch spannend, dass du Zweifel hast, weil du bist wirklich sehr eine erfolgreiche Autorin.
Zweifel sind nicht per se etwas Schlechtes. Also ich denke immer, wenn ich eines Tages am Kompi sitze und schreibe und denke, mein Gott, ich bin so gut und ich weiß ganz genau, was ich mache und ich weiß ganz genau, worauf es rausläuft, dann schmeiße ich den Kompi aus dem Fenster und höre auf und fange an, Berufslismen oder irgendetwas anderes machen. Das Zweifel sind gut, Zweifel bringen dich weiter und du musst immer irgendwie das Gefühl haben, gibt es da noch etwas anderes? Liegt da noch etwas mehr drin? Kann ich die Grenzen noch etwas verschieben? Kann ich mal etwas ausprobieren? Gerade in den letzten Jahren, seit ich ausgewandert bin und auch mehr Zeit habe, probiere ich immer wieder neue Sachen aus, im Schreiben auch. Und das ist ganz wichtig für mich, sonst würde ich verkümmern.
Du bist überhaupt jemand, der gerne neue Sachen ausprobiert. Du bist ja mit 50, hast du gefunden, so tschüss zusammen.
51.
51 sogar. Jetzt gehe ich zurück auf Amerika. Ja. Du bist allein, auf Santa Fe gegangen, ganz allein. Hast du dir ein Häuschen gekauft, ein kleines, herziges Häuschen. Ja. Mittlerweile, einfach um noch den Kreis zu schliessen, wohnst du aber bei deinem Mann in San Francisco wieder. Aber gehen wir noch mal zurück. Du hast mit 51 die Schweiz verlassen und hast gefunden, so und jetzt gehe ich. Männer kaufen in dem Alter einen Porsche und tun sich eine 25-Jährige zu. Frauen finden sich selber. Kannst du das unterschreiben?
Das ist ein bisschen eine Verallgemeinerung. Aber es ist definitiv ein Moment, wo man, also man redet immer so vom mittleren Alter, aber wenn man ehrlich ist, wird man ja nicht 102, vermutlich. Also ist man eigentlich, das mittlere Alter hat man überschritten, man ist mehr als die Hälfte hat man gelebt und ich glaube, es ist für Männer wie Frauen ein Zeitpunkt, wo man einfach sich überlegt, ist es das jetzt oder ist da noch mehr oder habe ich Also für mich war es vor allem, habe ich mein Leben gelebt? Oder habe ich probiert, die Erwartungen von anderen zu erfüllen? Beruflich bin ich da immer sehr unbeirrbar gewesen, aber im Privatleben hatte ich viel mehr das Gefühl gehabt, ich müsste dies, ich müsste das, oder ich bin keine gute Ehefrau, ich bin keine gute Mutter und so. Ich hatte sehr viel mehr Zweifel gehabt im Privaten und gleichzeitig immer das Gefühl, wie es gibt noch etwas, wo ich noch nicht weiss und wo ich auch über die Liebe noch nicht weiss, mit im höheren Alter von 51. Und für mich ist das auch sehr wichtig. Ich wollte mich unbedingt noch mal verlieben. Wir haben ein ganzes Theaterstück gemacht zu dem Thema.
Noch bevor du dich verliebt hast?
Ja. Und meine Bühnenpartnerin Sibylle Läberli hat immer gesagt, Milena, du kannst nicht auf die Bühne stehen und sagen, ich will mich verlieben, aber ich finde niemanden. Das ist peinlich, das kannst du nicht machen, das ist erniedrigend. Ich habe gesagt, nein, es ist einfach wahr, es ist einfach so. Und ich kann ja nicht die Einzige sein. Und dann eben, habe ich mich verliebt, bin sehr glücklich.
Ja, und das mit 51. Dann. Über deine grosse Liebe reden wir nachher noch. Okay. Ich habe etwas so Schönes gefunden auf deiner Webseite. Du schreibst dort, Glück ist kein Zustand, Glück ist eine bewusste Entscheidung. Ja. Glaubst du, der Satz gilt wirklich für alle Menschen?
Es ist ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, für alle Menschen, wo so die minimalen Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also ich würde sagen, zum Beispiel Menschen, die in der Schweiz leben, kann man davon ausgehen, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie genug zu essen haben, dass sie nicht ganz Mutterseelen allein auf der Welt sind, dass sie nicht, also jemand zum Beispiel, der chronisch krank ist und schlimme körperliche Schmerzen hat, dem kann man so etwas, das wäre eine absolute Beleidigung, so etwas zu sagen. Aber wenn man nicht genau weiss, warum man nicht glücklich ist, dann ist es schon mal ein Gedanke wert. Ich habe das auch, ich bin relativ alt geworden, bevor ich das so kapiert habe oder für mich so anwenden konnte, dass es manchmal einfach langt, um irgendwie herumzuschauen und zu sagen, okay, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Oder ich spüre gerade das. Sagen wir zum Beispiel, es regnet. Es regnet, seit ich in der Schweiz bin. Es regnet seit 4 Wochen. Ich habe mir vorgestellt, ich sitze dann mit meinen Freunden und meinen Kindern und meinen Kindeskindern im Park oder am See oder so. Das Leben richtet sich nicht nach meinen Vorstellungen. Es ist meine Entscheidung, ob ich jetzt jeden Tag hässig sein will, weil es regnet, oder ob ich mir einen wild blümelten Regenmantel kaufe und denke, danke, dass ich die Ausrede habe, so einen schönen Regenmantel zu kaufen.
Das ist die richtige Einstellung. Dein aktuellste im Moment Buch heisst «Das schöne Leben der Toten». Und es geht um den Dia de los Muertos. Geschrieben hast du das Buch zusammen mit deiner grossen Liebe, dem mexikanischen Künstler Victor Mario Zabaya.
Zabaya, also yes.
Richtig gesagt. Gut. Er hat das Buch illustriert und das Buch, das hat ja sehr viel mit dir und auch mit dem Victor seinem Leben zu tun. Man erfährt auch sehr viel über seine mexikanische Kultur, sein Leben als Künstler. Mich hat das sehr berührt. Ich bin noch dran, ich bin noch nicht fertig. Ich finde es extrem schön, ich finde es extrem persönlich. Danke. Der Victor ist seit 20 Jahren schwer krank. Müssen wir vielleicht noch kurz einordnen, was er genau hat? Kann man das überhaupt sagen? Es sind verschiedene Sachen.
Es sind ganz verschiedene Sachen. Er ist, was die Ärzte den Casus Fascinans nennen, also jemand mit einem Telefonbuch dicken Patientenakten, wo verschiedene Sachen hat. Ich muss aber sagen, im Moment geht es ihm besser denn je, weil eine von seinen grossen Baustellen, ein schwerer Herzfehler, den er seit 20 Jahren hatte, ist jetzt, wie durch ein Wunder, quasi in letzter Minute behoben worden. Also im 2019 haben die Ärzte gesagt, er werde nicht mehr lange leben. Sein Herz hat noch 17% geschlagen. Das war auch dann die Zeit, als ich aus Santa Fe nach San Francisco gezogen bin. Und dann hat er diverse Eingriffe und Operationen und Komplikationen und dies und das und alles gehabt. Und dann hat er sich aber irgendwie erholt und sein Herz schlägt jetzt normal, Holz anlangen. Die andere Baustelle ist seine Nieren. Er hatte eine Nierentransplantation und muss irgendwie etwa 18 Medikamente nehmen. Und hat vorher 8 Jahre Dialyse gehabt, was den Körper sehr schwächt. Aber sonst, in seinen eigenen Worten, geht es ihm «muy very good».
Das ist so ein schöner Ausdruck. Ja. «Muy very good».
«Muy very good», sage ich jetzt auch immer.
Ich.
Ja, nur zu.
Trotzdem, der Victor ist krank. Du hast ihn schon vorher kennengelernt, bevor du dich in ihn verliebt hast. Aber du bist die Liebe eingegangen, die grosse Liebe. Dein Herz ist aufgegangen mit dem Mann. Und du hast aber gewusst, er hat die Diagnose. Es kann sein, dass wegen der Nieren, wegen dem Herz, er einfach eine schlechte Prognose hat für sein Leben. Wie gehst du mit dieser Prognose um? Oder mit dieser Diagnose.
Ich glaube, es hat uns viel ermöglicht. Also viele Sachen spielen. Ich habe ihm kürzlich gesagt, jetzt, was dir so viel besser geht, jetzt werde ich zur richtigen Schnepfe. Jetzt lernst du mich erst wirklich kennen. Weil man beklagt sich nicht darüber, dass jemand irgendwie, weiss ich, den Kübelsack nicht rausdreht oder die Zahnpasta nicht zuschraubt, wenn man das Gefühl hat, vielleicht lebt er nur noch 3 Monate oder so. Das ist jetzt ein bisschen grob ausgedrückt. Aber es ist ganz vieles fällt weg und man ist wirklich ganz aufs Wesentliche konzentriert. Und das ist, ich will mit dem Menschen zusammen sein, ich will mit dem Menschen Zeit verbringen, eigentlich egal wie die Zeit aussieht. Und ich muss sagen, ich habe von Victor wahnsinnig viel gelernt, auch im Umgang mit schlechten Nachrichten, im Umgang mit unangenehme Situationen. Also ich habe noch nie so viel gelacht wie in diesen Jahren, seit ich mit ihm zusammen bin. Und wir lachen auch im Notfall oder im Spital, weil ihm kommt irgendwer macht irgendetwas, er verkleidet sich mit irgendetwas, was dort rumhängt oder macht irgendjemand nah oder so. Und es ist immer, also, dass jeder Moment etwas abgewinnen können, das hat sehr viel auch mit dieser Diagnose zu tun. Natürlich wäre es mir lieber, es geht ihm gut und er hat keine Schmerzen. Aber eben, das vielleicht haben wir jetzt noch mal 10 Jahre, wer weiß. Also.
Aber du denkst nicht an seinen Tod die ganze Zeit. Also ich meine, die ganze Zeit, natürlich nicht jede Minute, aber kommt das
Das kommt oft, ja. Also gerade eben die Zeit, wo das mit dem Herzen so immer schlimmer geworden ist, habe ich sehr viel an das gedacht und auch sehr viel brüllt. Also oft, wenn ich Auto gefahren bin allein, habe ich stundenlang brüllt und gleichzeitig, ich glaube, das beschreibe ich auch im Buch, er hat eine sehr schöne Vorstellung von, wie es ihm nach dem Tod wird gehen. Er wird da mit lauter schönen toten Frauen
mit der Sophia Loren,
die ja noch lebt. Entschuldigung, Sophia. Und das tröstet mich natürlich schon, die Vorstellung, die ich durch seine Kultur erfahren habe, dass es den Toten gut geht. Wir, die zurückbleiben, wir sind traurig, aber die Vorstellung, er wird einen wunderbaren Tod haben, das nimmt ein bisschen es nimmt Schärfe, das Schneidende vom Schmerz.
Reden wir über das Buch «Das schöne Leben der Toten» über die mexikanische Kultur im Zusammenhang mit dem Tod. Ihr ladet ja den Tod zu euch heim ein, weil der Dia de los Muertos ist einer der wichtigsten Feiertage der Mexikaner. Ich finde, es klingt noch makaber. Ihr ladet den Tod zu euch heim ein.
Also die Toten?
Die Toten, meine ich, genau. Aber das ist es nicht. Das ist nicht makaber.
Nein, es ist sehr fröhlich und auch sehr, sehr tröstlich, weil einerseits gibt es den Leuten eine Möglichkeit, über die Toten zu reden. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in meiner Kultur, also in der deutsch-schweizer protestantischen Kultur, gerade umgekehrt erfahren haben, dass wenn jemand stirbt, dann weiss man überhaupt nicht, wie mit den Hinterbliebenen umgehen. Und gerade wenn jemand zum Beispiel ein Kind stirbt oder so, dann weicht man den Eltern aus, weil man ihrem Schmerz sich nicht gewachsen fühlt. Und in der mexikanischen Kultur ist das, also man geht hin, man bringt Geschenke mit für die Toten. Also für ein totes Kind würde man dann Spielsachen bringen, man würde über das Kind reden und man redet über die Toten so, wie man sie erinnert und nicht so verklärt, dass alle nach dem Tod plötzlich zu unantastbaren Heiligen werden, sondern genauso, wie man sie erinnert, der schuldet mir noch Geld und der, mein Gott, hat er immer getrunken. Und einfach so sind die Toten. Die Idee ist, dass die Toten so schön haben im Paradies, dass man sie richtig muss bezirzen, dass sie einmal pro Jahr zurückkommen und mit uns essen und feiern. Und wenn wir dann rumsitzen und lange Gesichter machen, dann finden die Toten, also bei uns ist es lustiger, da gehen wir nicht rein.
Der Tag oder die Zeit findet Ende Oktober, Anfang November statt. Also, bei uns ist das was? Allerheiligen?
Ich glaube, es ist Allerheiligen, ja.
Aber wir haben die Kultur ein bisschen anders. Oder sagen wir, die
Kultur. Ich kenne es nur, dass man irgendwie auf ein Grab geht und ein Blümchen anstellt. Und meistens ist es ja dann kalt und neblig. Und
wie ist es denn bei euch? Wie läuft so ein Tag ab?
Es braucht etwa so eine Woche Vorbereitung mit Papierschneiden, Scherenschnittschneiden. Man macht dann auch so Laternen, die man ins Fenster stellt. Man muss die richtigen Blumen kaufen, die Ringelblumen, die schmücken ganz stark. Man muss Essen vorkochen, das die Toten gerne haben.
Und dann isst man es aber selber oder stellt
man
es?
Dann isst man selber. Die Toten tun nur den Duft wegnehmen.
Wirklich?
Ja. Ja. Und dann der Victor macht dann immer in der Nacht vom 1. auf den 2. November macht er eine Zeremonie im Wohnzimmer, dann, wo wir dann den Altar aufgebaut haben. Und da darf ich aber nicht dabei sein. Und dann am nächsten Tag kommen die Freunde, Weil ja, also die Mexikaner machen das bei sich zu Hause, aber unsere Freunde, die nicht Mexikaner sind, die kommen dann im Verlauf des Nachmittags und bringen Fotos mit von ihren Verstorbenen und tun die auf den Altar. Und dann macht der Victor noch mal eine kleine so eine Mini-Zeremonie und dann reden die, die wollen, über die Leute, die sie, vor allem über die, die sie in diesem Jahr verloren haben. Und das ist oft sind das Leute, die ich gar nicht gut kenne, aber man, es entwickelt sich dann so eine Nähe über das quasi Kennenlernen von ihren, man sagt Muertitos, die geliebten Toten. Und für mich ist vor allem letztes Jahr, wo meine Mutter ist 3 Tage vor dem Dia de los Muertos gestorben und ich in der Schweiz und ich konnte nicht da sein. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, dass die Zeremonien machen und auch das Papier schneiden für sie und all das ist wirklich... Ich habe dann probiert, Lachsbrötchen auf den Altar zu stellen. Da sind sofort Katzen gekommen und haben die Wellen weggefressen.
Das hat ein bisschen ja. Lustig, ja. Schönes, ja. Liebevolles, ja. Wenn man den Toten gedenkt. Ja. Hast du das Gefühl, du selber hast den Tod von deiner Mutter durch das auch wirklich besser können verarbeiten, weil es wie einen Rahmen
gegeben hat? Absolut. Es hat mir wirklich eine Möglichkeit gegeben. Vor allem die 2 Tage, als ich das Papier geschnitten habe, habe ich sie sehr präsent gehabt. Und, wir haben nicht immer die einfachste Beziehung gehabt, aber wir sind uns vor ihrem Tod sehr nahe gekommen, obwohl ich ja weit weg bin. Aber ich habe dann manchmal so ihre Stimme gehört. Ich habe zum Beispiel probiert, alles ihre Farben, die sie gerne hat, zu verwenden. Und dann plötzlich habe ich gefunden, es ist auch mein Altar und habe ein rosa Herz draufgeklebt. Und sie hasst rosa. Und ich habe, so, ich habe sie fast gehört, wie sie sagt, rosa, um Gottes Willen.
Du schreibst in dem Buch, die mexikanische Kultur hat den Tod akzeptiert. Mhm. Was heisst das?
Das ist etwas, wo ich nie ganz verstanden habe. Der Tod ist das Einzige, was absolut sicher ist. Wir sterben alle. Egal wie viele Marathons wir rennen, egal wie gesund wir uns ernähren, egal wie schön wir sind, wir sterben alle. Und bei uns ist irgendwie so, ah, jemand ist gestorben. Und natürlich ist es oft ein grosser Verlust, aber sagen wir, wenn jemand stirbt mit 99 und hat ein schönes Leben gehabt, dann ist das normal. Das ist Teil des Lebens, dass der Mensch stirbt. Und in Mexiko ist es einfach, es gehört einfach dazu. Es wird überhaupt keine Energie darauf verschwendet, den Tod fernzuhalten. Man akzeptiert, er ist da. Man macht sich ein bisschen lustig über ihn. Man hängt überall Totenköpfe auf. Kinder haben so Zuckertotenköpfe mit ihren Namen drauf, wo sie schlecken, wie wir so Schoggi-Ostereien haben oder so. Man macht zum Beispiel Bilder, Porträts von berühmten Leuten als Totenkopf. Das hat mich am Anfang total irritiert, wenn ich dem Victor gesagt habe, wer ist denn das? Ja, das ist die so und so, die Komponisten. Ja, aber die lebt doch noch. Ja und? Früher oder später stirbt auch sie.
Also es ist nicht so negativ behaftet.
Nein, wie es ist einfach, es ist ein Teil vom Leben und es ist ja so. Also das Negative ist, dass die zurückbleiben, dann einen Verlust erleiden und jemanden vermissen, seine körperliche Anwesenheit vermissen. Aber da schaffen sie eben das Gegengewicht, indem sie sagen, ja, aber sie kommen ja vorbei. Einmal im Jahr.
Also die mexikanische Kultur geht ganz anders um mit dem Völlig Tod anders. Als mir. Ja. Der Victor, der aus Mexiko kommt, schon lange in Amerika lebt, hat dir das auch näher gebracht. Die haben zusammen das wunderschöne Buch geschrieben, «Das schöne Leben der Toten». Es gibt einen Ausschnitt, und ich so habe müssen lachen. Ich habe es so lustig gefunden und so herzig. Also es ist irgendwie ein schönes Bild von den Azteken, oder? Die ursprüngliche... das ursprüngliche kommt von den Azteken, so wie ich das verstanden habe. Und dort heisst es, also, jeder muss den Weg zu Fuß gehen, quasi in den Tod. Nur Künstler, die werden abgeholt mit einem Kanu und werden direkt ins Paradies paddelt.
Künstler, Krieger, die in der Schlacht gestorben sind und Mütter, die bei der Geburt gestorben sind. Das
die
sind
können,
die drei.
Die können ins Kanu einsteigen.
Die dürfen mit dem Kanu gehen.
Das ist irgendwie so ein schönes Bild auch, oder?
Es ist ein wahnsinnig schönes Bild. Und vor allem, wenn man weiss, dass Tolteken, wo also eigentlich dem Victor seine Kultur zugehört, für sie ist eigentlich fast jeder ein Künstler. Also Künstler, Handwerker, Arbeit, das ist wie alles das gleiche Wort. Und vor ein paar Jahren ist ein Freund von mir gestorben und dann hat der Victor so ein Kanu gebaut für ihn. Und dann habe ich wie so, eben so typisch schweizerisch Bünzli gesagt, ja, aber es ist doch gar kein Künstler gewesen. Er sagt, Mama, das ist ein Künstler gewesen. Und hat ihm das Kanu geschickt, also seiner Frau. Und also das ist so eine sehr grosszügige Kultur.
Also der Tod, der gehört einfach zum Leben dazu.
Das, zum Leben,
ja. Das weiss man ja eigentlich, aber wir leben es komisch, das stimmt. Also jetzt im
wir probieren immer so zu tun, als gäbe es eine Möglichkeit, dem auszuweichen oder es einfach zu ignorieren oder ich weiß auch nicht, davon zu rennen. Ich verstehe es wirklich, ich habe es schon vorher nicht verstanden.
Gehst du denn jetzt anders um, jetzt einfach für dich und deinen Tod irgendeines Tages als noch vorher, bevor du den Viktor kennt hast?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe schon als Kind, ich habe so eine seltsame, nicht wirklich eine Todessehnsucht gehabt, aber immer so das Gefühl, nach dem Tod kommt noch mal etwas ganz Schönes. Also ich habe von meinem eigenen Tod nie Angst gehabt. Aber vor dem Tod von der anderen, also wenn meinen Kindern etwas passieren würde, ich weiß nicht, ob ich das überleben würde, aber wenn, dann reden wir gar nicht drüber. Also ich habe durchaus auch meine blinden Flecken. Aber auch der Tod von Viktor, der ja vermutlich vor mir wird eintreffen, aber wer weiß, macht mir nicht so Angst. Also ich weiß, dass ich werde wahnsinnig traurig sein, aber ich weiß auch, dass ich mit dem weiterleben kann, weil ich die Stütze haben von diesen Vorstellungen. Wenn ich mir dann vorstelle, wenn ich den Viktor... Also vor der Pandemie sind wir viel ausgegangen, viel Fester, viel Vernissage und so weiter. Wenn ich den Viktor irgendwo verliere, dann muss ich irgendwo schauen, wo ist eine Gruppe von Frauen, die alle furchtbar lachen. In der Mitte steht der Viktor. Und die Vorstellung, dass es nach seinem Tod genauso wird sein. Und dass eines Tages, wenn ich sterbe, ich in dem Paradies auftauche mit meinem Kanu. Und dann muss ich einfach schauen, wo lacht Sophia Loren und Niki de Saint-Phalle und all die schönen Frauen. Und dann gehe ich dort hin. Da ist Viktor.
Also der Viktor stellt sich das wirklich so vor. Ja. Im Paradies sind all die wunderschönen Frauen. Teils schon tot, jetzt schon tot. Und eben Sophia Loren, die lebt
Sophia Loren, die wird irgendwann auch sterben. Und
hat er dann auch keine Angst vor dem Tod, obwohl er so schwer krank ist?
Er hat keine Angst vor dem Tod. Er hat keine Lust zum Sterben. Er findet immer, es gäbe noch genug. Vor allem als Künstler, ich finde immer, ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch nicht fertig geschafft. Ich habe noch ganz viel in mir, wo will entstehen. Bilder, die ich will malen, Kunst am Bau, die ich will machen, Altar, die ich will bauen. Aber es ist auch ganz klar, wenn ich nicht mehr kann schaffen, will ich auch nicht mehr leben. Also er hat so ganz klare Linien für sein Leben. Aber Angst vor dem Tod hat er nicht.
Du hast vorhin gesagt, er ist natürlich Risikopatient mit den Sachen, die er hat. 18 verschiedene Medikamente, das ist sehr viel. Er ist geimpft, zum Glück, gegen Corona. Auch. Du auch. Jetzt gibt es ja immer und überall Corona-Skeptiker, Impfgegner, Impfgegnerinnen. Ja. Was willst du denen sagen?
Ich weiß nicht, ob ich ihnen etwas will sagen. Das ist für mich ist das... Das Schlimmste an dieser ganzen Pandemie ist die Spaltung, die es gegeben hat und auch die Intoleranz auf beiden Seiten und die ich auch bei mir spüre. Dass ich habe immer gemeint, ich sei ein grosszügiger Mensch, der ganz viele verschiedene Ansichten kann irgendwie akzeptieren kann. Und dort hört es bei mir wirklich auf, weil für mich ist es so etwas ganz Persönliches. Für mich ist jeder, der keine Maske anhat auf der Straße, jeder, der sich nicht impfen lässt, der sagt mir eigentlich... Aber wenn einer wie dein Mann drauf geht, ist mir das egal. Weil der ist ja eh gefördert und wieso müssen wir wegen denen irgendwelche Einschränkungen in Kauf nehmen?
Also es wird
wer kümmert sich um die?
Und das verletzt
mich extrem. Ja. Aber es ist mir auch klar, dass das eine naive und sehr persönliche, emotionale Reaktion ist. Und meine Erfahrung ist eigentlich mit Impfgegnern und Covid-Lügner, dass es relativ wenig Einfluss hat, was ich sage oder was irgendjemand sagt. Und darum, es ist einfach klar, dass zum Beispiel, weil man nicht weiss, wie die Impfung bei Transplantierten wirkt, muss der Viktor weiterhin sehr vorsichtig sein, muss ich weiterhin vorsichtig sein. Und jemand zum Beispiel, der sich nicht impfen lässt, der wird einfach bei uns nicht mehr eingeladen. So ist es.
Mhm. Also es wird wirklich bei vielen Leuten einfach auch zu einer persönlichen Geschichte, oder?
Ja.
Weil man halt auch Angst bekommt. Es ist ja nicht nur im Kopf, du bist blöd, du ziehst keine Maske an, sondern es ist wirklich... Bedrohung.
Ich habe mich bedroht gefühlt, vor allem am Anfang, weil der Viktor ist Ende Februar noch mal im Notfall gsi und da hat man noch keine Maske getragen. Man hat uns gefragt, ob wir in China gewesen sind. Nein. Sind sie noch immer gewesen, wo es viele kranke Leute hat? Ja, im Spital. Und dann hat uns später die Hausärztin gesagt, der Arzt, der Viktor behandelt hat, hätte Covid. Und ich habe wirklich, dort ist für mich klar gewesen, okay, das ist unmöglich, dass er es nicht verwünscht hat. Jetzt wird er sterben. Und dann ist so wie, plötzlich irgendwie sind zwei Wochen vorbeigegangen und er ist nicht krank geworden. Aber in dieser Zeit hatte ich irrsinnig Schiss. Und er ist wirklich monatelang überhaupt nicht aus dem Haus. Und Ich bin einmal in der Woche gepostet und wenn ich dann auch im Laden Leute begegnet bin, die Masken so auf dem Kini haben, komisch, wie sind das immer Männer? Ich weiss nicht, ob Männer anders schnaufen als Frauen. Egal. Dann habe ich mich direkt ganz persönlich bedroht gefühlt. Ich denke, wenn ich jetzt etwas heimbringe und die Vorstellung, dass nach allem, was der Victor durchgemacht hat, wenn er jetzt krank wird und stirbt, dann habe ich es ihm gebracht. Mhm. Also das war absolut unerträglich für mich.
Zum Glück ist es nicht passiert.
Zum Glück ist es nicht passiert.
Er ist ein Glücksmensch, ja. Der Victor. Irgendwie muss der etwas haben, einfach
was niemand versteht.
Was niemand versteht. Ja. Aber es ist positiv. Gehen wir zurück zum Leben. Du bist endlich wieder mal in der Schweiz. Mhm. Und auf deinem Insta-Kanal habe ich gesehen, du hast eine Besprechung gehabt mit dem Verlag zu deinem neuen Buch. Ja. Du hast es vorher erwähnt. Es hätte eigentlich schon rauskommen sollen.
Ja.
Kannst du schon sagen, um was es geht?
Ja, es ist eben eines von diesen Experimenten, wo ich, also mein letzter Roman «Land der Söhne», habe ich so eine Drei-Generationen-Geschichte probiert, etwas, das ich schon lange mal wollte. Und jetzt habe ich noch mal etwas probiert, das ich auch schon seit sicher 10, 15 Jahren so im Hinterkopf habe. Es ist die Idee von zwei parallelen Leben, oder das gleiche Leben in zwei Versionen verteilt. Es ist so die Frage, die sich sicher jeder immer wieder mal stellt, was wäre passiert, wenn ich damals dort nicht in den Zug gestiegen wäre. Und das ist einfach im Prinzip das Leben von einer Frau, die mit 10 eine Entscheidung treffen muss, die dann dazu führt, ob sie entweder beim Vater aufwächst oder bei der Mutter und die dann dazu führt, dass sie komplett verschiedene Leben lebt, die aber in gewissen Punkten sich total überschneiden. Also zum Beispiel die grosse Liebe ist immer die gleiche, weil das ist einfach Schicksal.
Ist einfach. Ja. So schön.
Ich als alte Romantikerin. Aber es gibt dann so Überschneidungen und in der einen Version geht sie als Oper nach San Francisco und bleibt dann dort und arbeitet auf der AIDS-Abteilung im General Hospital. Das ist eine ganz berühmte AIDS-Abteilung. Und ich habe sehr viel über die AIDS-Epidemie auch recherchiert und Freunde, die quasi Veteranen sind. Und interessanterweise habe ich das aber angefangen zu schreiben vor Corona. Und es hat so viele Parallelen, wo dann das angefangen hat mit der Pandemie, habe ich so ein Déjà-vu gehabt. Ich dachte, das ist ja die Angst. Und dann, dass man plötzlich Angst hat vor anderen Menschen. Und das ist so, dass man sich vom Staat im Stich gelassen fühlt. Das ist so, es hat sehr viel miteinander zu tun, ist aber natürlich überhaupt nicht so geplant gewesen.
Wann kommt das Buch raus?
Jetzt kommt es im Februar 2022 raus.
Das kann ich fast nicht mehr warten.
Ja, ich kann nicht.
Ist denn das schon fertig?
Es ist fertig. Es ist auch jetzt überarbeitet und es gibt nochmal ein Feinlektorat, aber das ist die Besprechung, die wir hatten. Es ist wirklich eine vertrackte Geschichte, aber das meine ich mit dem Nicht-Stehenbleiben. Ich habe einfach etwas probiert, wo ich nie ganz sicher war, ob ich es auch wirklich anbringe. Und es hat schon das Zöpfeln von diesen beiden Lebenssträngen. Da haben wir zwei, dreimal drüber müssen. Mhm. Auch mit der Hilfe vom Lektorat. Aber jetzt ist es.
Und darum geht es jetzt einfach noch mal ein paar Monate, bis dann das ganz
also, nein, es ist eigentlich ursprünglich ist es wegen Corona. Weil einfach, wenn ein Programm ausfällt im Frühling von einem Jahr, dann wird das auf den Herbst verschoben und was im Herbst kommen wäre, wird auf den ersten Frühling verschoben.
Okay.
Also es ist eine Mischung von beidem, aber es ist hauptsächlich Corona.
Okay, das muss man nur wissen als Laie. Man kann nicht einfach das Buch jetzt raushauen, sondern es ist wirklich es ist ein Programm vom Verlag, das sagt, dann
kommt das Buch raus.
Ja,
ja, ja. Und es braucht irgendwie einen Vorlauf und so weiter. Es sind lauter Sachen, die ich nicht verstehe, aber für das gibt es Verlage.
Du bist ja jetzt in der Schweiz, du machst ein paar Lesungen. Wo kann man dich sehen?
Also ich mache eigentlich sehr wenig Lesungen. Am Samstag bin ich bei der Marianne Sachs in Frauenfeld, habe ich eine Signierstunde von 10 bis 12. Und dann am Sonntag darauf bin ich in der Rahmenhandlung beim Alon Renner und mache so eine Mini-Lesung. Da geht man so von Zimmer zu Zimmer und gehört unter anderem auch dich.
Genau. Und ich bin mega stolz, dass ich dort dabei sein mit dir,
ja,
Lena.
Nicht am gleichen Tag.
Nicht am gleichen Tag. Und ich schreibe aber nicht eigene Texte. Das überlasse ich dir.
Du machst sicher auch etwas
Performatives.
Super.
Dann hoffe ich, dass du jetzt deinen Aufenthalt hier in der Schweiz noch ein bisschen geniessen kannst.
Das mache ich.
Danke viel mal fürs Vorbeikommen.
Ich danke dir.
Das ist «Mies Zürich».
Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und allen Podcast-Plattformen.